Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon herzlich willkommen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen, sie steigt. Gesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich besorgt, will überall im Land für die Wintermonate Fieberambulanzen einrichten lassen. Auf die Wintermonate blicken auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schulgipfels mit Sorge, der gerade im Kanzleramt beginnt, und die Recherchen von Journalisten rund um Geldwäsche scheuchen Banken auf. München ist die erste deutsche Großstadt, die über die entscheidende Marke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen gerutscht ist. Seit Freitag ist München also Corona-Risikogebiet, ausgerechnet jetzt, wo Wirte auf Oktoberfestgäste in den Gaststätten statt auf der abgesagten Wiesen gerechnet hatten. All das wird jetzt eingeschränkt mit Kontaktverboten von mehr als 5 Personen. Insgesamt zeigt sich der Bundesgesundheitsminister besorgt, wie Volker Findhammer berichtet.
München und Berlin, das könnten ob der regionalen Infektionszahlen die neuen Hotspots der Corona-Pandemie werden. Der Anstieg der Neuinfektionen in Berlin gewinne an Fahrt, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi heute. Bei den Fallzahlen pro 100.000 Einwohnern liege Berlin im Durchschnitt der Bundesländer mit einem Wert von 20,4 nun vor Bayern an der Spitze. Dagegen hat München heute bereits die Handbremse angezogen. Im Zentrum der Stadt soll ab kommenden Donnerstag eine Maskenpflicht gelten, zunächst für 7 Tage, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, ankündigte. Und für private Feiern, die als eine wichtige Ursache für die Ausbreitung gelten, sollen in geschlossenen Räumen maximal 25 Menschen zugelassen sein, im Freien höchstens 50.
Zu früh, zu hohe Zahlen für Herbst und Winter,
sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, und verteidigt die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.
Ich bin sehr dafür, dass wir auf öffentlichen Plätzen, wo kein Abstand halten möglich ist oder gewollt ist, eine Maskenpflicht einführen. Dann kann auch die Ordnungsbehörden entsprechend reagieren, denn dort ist die Gefahr größer.
Derweil spricht Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen im Deutschlandfunk von einer noch insgesamt beherrschbaren Situation.
Was mich allerdings tatsächlich besorgt, ist die Dynamik. Und zwar nicht nur die Dynamik in Deutschland, sondern vor allem in unseren direkten europäischen Nachbarländern, ob es Frankreich ist, ob es Österreich ist, ob es die Niederlande sind. Alle diese Länder haben deutlich höhere Infektionszahlen und eine Dynamik, die wahrscheinlich zum Beispiel in Spanien eben entglitten ist.
Aber diese Dynamik gelte es nach Möglichkeit für Deutschland zu vermeiden. Auch Spahn zielt da auf die zunehmende Feierlaune, besonders im privaten Bereich.
Ich wünsche mir sehr, dass wir da nochmal ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was eine Vereinbarung, keine weiteren größeren Öffnungsschritte, was das dann tatsächlich eben auch heißt.
In der beginnenden Erkältungssaison plädiert der Gesundheitsminister zudem für die Einrichtung von sogenannten Fieberambulanzen, wo Patienten mit Atemwegserkrankungen einzeln und getrennt untersucht werden sollen, auch um die Wartezimmer der niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser zu entlasten, die ob des absehbaren Andrangs von Menschen mit Atemwegserkrankung schnell zu einem Hort für Ansteckungen werden könnten. Die Ärzte reagieren verhalten auf Spahns Vorstoß. Fieberambulanzen könnten eine sinnvolle Ergänzung sein, sagt Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Neuen Osnabrücker Zeitung. Aber vor allem seien Lösungen gefragt, die passgenau auf die Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten seien. Auch der Verband der Hausärzte bleibt skeptisch. Anlaufstellen jenseits der Hausarztpraxen würden zu wenig über die Vorgeschichte der Patienten wissen, sagte der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigelt gegenüber der Rheinischen Post. Neben den separierten Fieberambulanzen will Gesundheitsminister Jens Spahn in einer neuen Teststrategie bis Mitte Oktober auch die Zahl an Schnelltests deutlich erhöhen, mit denen eine mögliche Infektion kurzfristig festgestellt werden kann, obwohl die Treffsicherheit dieser Tests bislang mit den aufwendigeren PCR-Tests noch nicht mithalten kann. Diese Antigentests aber erlauben eine deutlich schnellere Bewertung innerhalb einer halben Stunde.
Und ich möchte gerne, dass wir für bestimmte Situationen, zum Beispiel der Besuch im Pflegeheim, dass wir diesen Schnelltest deutlich häufiger, und damit meine ich eher millionenfach, jeden Monat einsetzen.
Vorschreiben könne und wolle er denn nichts, betont Spahn im Deutschlandfunk. Aber das Angebot könnte zumindest für risikobehaftete Orte wie etwa Alten- und Pflegeheime hilfreich sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel will in der kommenden Woche erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie beraten.
Volker Findhammer berichtete. Die gestiegene Zahl an Covid-19-Infektionen, die beschäftigt auch die Schulen in Deutschland. Und es stellt sich die Frage, sind die Schulen auf die Wintermonate und möglicherweise weiter steigende Fallzahlen vorbereitet? Klar ist, es soll nicht noch einmal einen flächendeckenden Unterrichtsausfall geben, wie zu Beginn der Pandemie. Wie man damit umgehen kann, darüber beugen sich in diesen Minuten gemeinsam mit der Kanzlerin und der Bildungsministerin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schulgipfels im Kanzleramt. Dabei steht insbesondere die Digitalisierung im Vordergrund. Christiane Habermals berichtet aus Berlin.
Nach dem kleinen Schulgipfel im August kommt nun der große. Mit ihrer Einladung ins Kanzleramt hat die Bundeskanzlerin die Herausforderungen für Schulen und Kitas in Zeiten von Corona erneut zur Chefsache gemacht. Die Zuständigkeit für die Schulen liege zwar bei den Bundesländern, dennoch gehe es jetzt darum, gemeinsam alles dafür zu tun, dass Kinder und Jugendliche nicht die Verlierer der Pandemie sind. So hatte Merkel am Wochenende die Einladung zum Treffen begründet. Mit vor der Partie sind auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Die hatte im Vorfeld vor überzogenen Erwartungen auf eine schnelle Umsetzung von Beschlüssen gewarnt. Bei ihrem letzten Treffen im August hatten Bund und Länder die Anschaffung von Dienstlaptops für Lehrer sowie günstige Internet-Flatrates für Schüler beschlossen.
Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Erwartungsmanagement. Wenn wir solche informellen Treffen haben und dann schon mal Absichtserklärungen geben, dann stellt man sich vor, am nächsten Tag legen die Laptops auf den Tischen der Lehrerinnen und Lehrer. So geht es natürlich nicht. Zunächst war der Koalitionsausschuss, hat sich getroffen, hat dann auch beschlossen, dass dieses Geld jetzt dafür freigemacht werden soll. Und jetzt muss es in den Ländern auch organisiert werden. Das geht nicht so von jetzt auf nachher.
Bei den Bund-Länder-Gesprächen soll besprochen werden, wie die Schulen schneller für den digitalen Unterricht fit gemacht werden können. Auch der Stand der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen an Schulen und Kitas soll zum Thema gemacht werden, etwa Lüftungskonzepte für die kalte Jahreszeit und der Einbau von Luftfiltern. Denn noch längst sind die Schulen nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Die Mittel aus dem Digitalpakt für Breitbandausbau, schnelles WLAN und Schulcomputer sind bislang nur zu einem Bruchteil abgeflossen. Dass die Schulen aber endlich alle ans Netz angeschlossen werden, sei die zentrale Voraussetzung für die Digitalisierung, räumte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Stefanie Hubig, ein. Genauso wichtig für die Länder der Aufbau einer gemeinsamen Lernsoftware und eine gezielte Lehrerfortbildung. Diese sei der Schlüssel, damit Schuldigitalisierung in der Praxis gelingen könne, erklärte auch Bettina Martin, sozialdemokratische Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern.
Wir Länder wünschen uns, dass wir unterstützt werden vom Bund, um digitale Kompetenzzentren einzurichten, wo wir wirklich ganz gezielt Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung betreiben, wo wir wirklich alle mitnehmen können und wo wir vielleicht auch sowas wie ein digitales Ausbildungs-Fortbildungslab machen, wo auch mal Schulklassen kommen, aber vor allen Dingen, wo wir die Lehrkräfte ausbilden, dass die auch vor Ort dann gut gerüstet sind.
Etwas besser läuft es mit der Ausstattung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern mit Ausleihlaptops. Dafür hatte der Bund den Digitalpakt noch einmal um 500 Millionen Euro aufgestockt. Ergänzt wurden diese Mittel mit Länderprogrammen. Außerdem soll auch die Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratoren für den Schulbetrieb in den Förderkatalog des Digitalpakts aufgenommen werden. Lehrerverband und Gewerkschaften sehen bei der Schuldigitalisierung dennoch noch viel Luft nach oben. Bund und Länder dürften bei ihrem Treffen zudem nicht nur die Probleme mit der Digitalisierung im Blick haben, sondern müssten sich auch mit dem Lehrermangel beschäftigen, mahnte der Vorsitzende der Gewerkschaft Bildung und Erziehung, Udo Beckmann. Die Lehrkraft mache am Ende den Unterricht und den Unterschied. Es brauche daher nicht nur angemessen ausgestattete Schulen, sondern auch genügend gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer.
Christiane Habermals berichtete. Es geht um Geld aus illegalen Geschäften wie Drogen oder Menschenhandel. Journalistinnen und Journalisten haben aufgedeckt, wie internationale Banken bei der Bekämpfung von Geldwäsche versagen. Dazu soll auch die Deutsche Bank gehören, deren Aktien gleich mal um über 8% in den Keller gerauscht sind, obwohl sie heute dementierte. Keine andere Bank erscheint so häufig in den untersuchten Daten wie sie in den sogenannten FinCEN-Files. Benedikt Strunz berichtet.
Internationale Großbanken wie JP Morgan, HSBC oder die Bank of New York Mellon haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie den Kampf gegen Finanzkriminalität äußerst ernst nehmen. Dem vorausgegangen waren oftmals Geldwäscheskandale und Millionen, teilweise sogar Milliardenstrafen durch die US-Finanzbehörden. Doch auch diese Strafen haben offenbar nicht zu einem grundlegenden Systemwandel geführt, Das ist das zentrale Ergebnis des internationalen Rechercheprojekts FinCEN-Files.
Die FinCEN-Files sind eine Geschichte über geheime Bankberichte. Sie zeigen, wie Billionen schmutzige Dollars unentdeckt durch Großbanken fließen. Die Dokumente des Finanzministeriums enthüllen, wie Großbanken weiterhin schwindelerregende Summen an verdächtigem Geld bewegen,
sagt Fergus Scheel, Reporter beim Internationalen Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten, kurz ICIJ, das die Recherche koordiniert hat. Den FinCEN-Files liegen mehr als 2000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zugrunde. Sie wurden von Banken an das Financial Crimes Enforcement Network, kurz FinCEN, gesandt und sind nach amerikanischem Recht geheim. Insgesamt geht es um verdächtige Transaktionen in Höhe von rund 2 Billionen US-Dollar. Die Daten belegen eindrücklich, wie leicht es für Schwerkriminelle auf der ganzen Welt ist, ihr schmutziges Geld in die legale Wirtschaft zu schleusen. Ein Beispiel. Der US-Bankengigant JP Morgan wickelte zwischen 2013 und 2016 Zahlungen über 1,2 Milliarden Dollar für einen asiatischen Geschäftsmann ab. Obwohl spätestens 2015 öffentlich bekannt war, dass er die mutmaßliche Schlüsselfigur hinter einem Milliardenbetrug ist, gingen die Geschäfte weiter. Derweil wickelte die Bank of New York Mellon Zahlungen in Höhe von 100 Millionen Dollar für einen russischen Oligarchen ab, der Teil der organisierten Kriminalität sein soll. Und HSBC transferierte knapp 300 Millionen Euro für eine panamaische Firma, die im Verdacht steht, die Gewinne aus Kokaingeschäften zu waschen. Für Sven Giegold, der für die Grünen im Europaparlament sitzt, offenbaren die FinCEN-Files ein grundsätzliches Problem des internationalen Finanzmarktes.
Auch mit Geld aus kriminellen Quellen können Banken gutes Geld verdienen. Und die Banken stehen im Wettbewerb zueinander. Daher fällt es ihnen schwer, konsequent Nein zu sagen zu Geld aus schmutzigen Quellen.
Die Recherchen zeigen weiter, dass zahlreiche Großbanken über Jahre hinweg auch einfachste Sicherheitsvorkehrungen nicht einhielten, um kriminelle Gelder von sich fernzuhalten. Immer wieder ignorierten dabei Bankmitarbeiter eindeutige Hinweise auf Geldwäsche und meldeten Verdachtsfälle erst verspätet an die zuständigen US-Behörden. Der Finanzpolitiker Fabio De Masi, der für Die Linke im Bundestag sitzt.
Da wir nur selten in die Bank reinschauen können, müssen wir uns häufig darauf verlassen, was die uns sagen. Und die Bankenvertreter sitzen immer vor uns, lächeln uns unschuldig an und sagen, so wie das früher bei uns war, ist das nicht mehr.
Die FinCEN-Files bringen dabei auch Licht in ein dunkles Kapitel der Deutschen Bank. Demnach war die Deutsche Bank in Russland möglicherweise wesentlich stärker in einen Geldwäscheskandal verwickelt als bislang bekannt. Die Deutsche Bank teilte mit, sie habe die damaligen kriminellen Handlungen umfassend untersucht, gemeldet und personelle Konsequenzen gezogen. Die FinCEN-Files wurden dem Nachrichtennetzwerk BuzzFeed News zugespielt, das sie mit zahlreichen Medienpartnern auf der ganzen Welt geteilt hat. In Deutschland recherchierten unter anderem Reporter von NDR, WDR und SZ an den Daten. Diese beziehen sich insbesondere auf verdächtige Vorgänge im Zeitraum 2014 bis 2017. Die betroffenen Banken wollten sich nicht im Detail äußern, erklärten aber, man habe aus früheren Fehlern gelernt und nehme die Bekämpfung von Geldwäsche ernst.
Benedikt Strunz berichtet. Kampf gegen Geldwäsche, den haben sich auch die EU-Institutionen ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben. Insofern verfolgt man in Brüssel genau, was da heute ans Licht der Öffentlichkeit geraten ist. Aus Brüssel meldet sich Peter Kapern.
88 Länder, Dutzende von Banken, Tausende von Dokumenten. Und doch sind viele Experten nicht wirklich überrascht von dem, was ein internationales Journalistenkonsortium da aus Dokumenten des US-Finanzministeriums zutage gefördert hat. Der Kampf gegen die Geldwäsche wird derzeit nur mit sehr überschaubarem Erfolg geführt. Das hatte auch Sven Giegold, der grüne Finanzexperte im Europaparlament, so vermutet. Und dennoch erkennt er in den Enthüllungen nicht nur Bekanntes.
Neu ist, dass man tatsächlich an den Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die nun öffentlich geworden sind, sehen kann, dass die Banken wussten, mit wem sie Geschäfte machen und das Geld haben trotzdem passieren lassen und umgekehrt der Staat jahrelang weitgehend tatenlos zugesehen hat.
Wenn Banken den Eindruck haben, dass bestimmte Geldtransfers in den Bereich der Geldwäsche fallen, dann müssen sie den nationalen Aufsichtsbehörden eine Meldung erstatten, damit die dem Verdacht nachgehen können. Ähnliche Regelungen gelten für Versicherungen, Juweliere oder Produzenten von Luxusjachten. Soweit die Theorie. Die FinCEN-Files, so benannt nach der US-amerikanischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, zeigen jedoch für die Jahre 2000 bis 2017 ein eher düsteres Bild. Verdachtsmeldungen wurden von Banken bewusst herausgezögert. Kriminelle konnten so Beträge im Umfang von 1,7 Billionen Euro unbehelligt hin und her schieben. Und nationale Behörden zur Bekämpfung der Geldwäsche erwiesen sich als unfähig. Sven Giegold heute früh im Deutschlandfunk.
In vielen Ländern, auch in Deutschland, sind die entsprechenden Behörden weitgehend wirkungslos. Gerade die deutsche sogenannte Financial Intelligence Unit ist nicht funktional. Sie hat nicht den Zugang zu den notwendigen Dokumenten. Das hat jetzt jüngst auch der Bundesrechnungshof wieder festgestellt.
Auf europäischer Ebene gibt es seit langem Bemühungen, gemeinsam gegen die Geldwäsche vorzugehen. Und zwar vor allem im Europaparlament, so der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber.
Wir fordern seit Jahren eine europäische Behörde, die ähnlich wie der europäische Staatsanwalt hier wirklich durchgreifen kann und Kriminellen das Handwerk legen kann.
Aber wie schon bei der Gründung der Europäischen Staatsanwaltschaft, die erst nach langen politischen Auseinandersetzungen gerade aufgebaut wird, stehen auch beim Thema gemeinsamer Geldwäschebekämpfung einige Mitgliedstaaten auf der Bremse. Die einen sind grundsätzlich integrationsskeptisch gesinnt und wollen keine neuen EU-Kompetenzen und EU-Behörden. Und andere Mitgliedstaaten, in denen die Finanzindustrie eine erhebliche Rolle spielt, fürchten um ihre finanzpolitische Souveränität. Sven Giegold.
Wir brauchen eine europäische Geldwäscheaufsicht, die die großen Fälle gemeinsam analysiert. Und da gibt es leider von vielen Mitgliedsländern Widerstand. Das Europaparlament fordert solche gemeinsamen Institutionen schon lange. Die EU-Kommission will das auch. Und jetzt ist die deutsche Ratspräsidentschaft am Zug, hier auch wirklich Fortschritte zu liefern, zusammen mit der Europäischen Kommission.
Der Bericht von Peter Kapern. Zum Frühstück hatten die EU-Außenminister sie nach Brüssel eingeladen, die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja. Sie warb für Sanktionen gegen ihr Land, vor allem gegen Alexander Lukaschenko und seinen Machtapparat, doch ihre Worte fanden offensichtlich nur zum Teil Gehör. Denn auf Sanktionen konnten sich die Außenminister heute nicht einigen, weil Zypern blockierte. Jetzt wandert diese heikle Frage auf die höchste Ebene, nämlich die der Staats- und Regierungschefs. Bettina Klein berichtet.
Der offizielle Termin, das war der Außenminister. Doch der Tag gehörte zu guten Teilen Svetlana Tichanowskaja, die Stimme der belarussischen Opposition seit gestern Abend, persönlich in Brüssel und nicht nur in einer Videoschalte. Von der Gelegenheit machten sie und ihre Mitstreiter regen Gebrauch. Treffen mit dem Außenbeauftragten und Außenministern am Morgen. Danach Pressekonferenz in der litauischen Vertretung. Am Nachmittag sprach sie vor Demonstranten am Europäischen Parlament. Davor im Auswärtigen Ausschuss rief sie die Abgeordneten dazu auf, mit auf eine freie und faire Wahl in Belarus hinzuarbeiten. Und sie stellte klar, jede Einmischung von außen, um eine solche neue demokratische Wahl zu verhindern und das illegitime Regime zu unterstützen, sei inakzeptabel.
Any external interference aiming to undermine new democratic elections or support the current illegitimate regime is unacceptable.
Einzustehen für Demokratie und Menschenrechte, so Svetlana Tichanowskaja, sei jedoch keine Einmischung in innere Angelegenheiten.
Standing up for human rights and democracy is not an interference into internal affair.
Damit machte sie in Brüssel den Unterschied aus ihrer Sicht klar zwischen Russland, das Lukaschenko unterstützt, und der Europäischen Union. Sie rief zu weiteren Sanktionen auf, die den notwendigen Druck auf das Regime erzeugten, einem Dialog im Land zuzustimmen. Doch noch muss die Opposition in Belarus sich bei Sanktionen durch die EU gedulden. Zypern blockiert hier weiter. Auch die Außenminister konnten die Blockade nicht auflösen. Der hohe Beauftragte Josep Borrell nach dem Treffen.
And although there is a clear will to adopt those sanctions, it has not been possible to do that today because the required unanimity was not reached.
Obwohl es einen klaren Willen für Sanktionen gibt, konnten sie heute nicht angenommen werden, da die Einstimmigkeit nicht erreicht wurde. Seit Tagen ist klar, dass Zypern die Sanktionen verhindert, solange es nicht auch neue Sanktionen gegen die Türkei wegen der Spannungen im Mittelmeer gibt. Borrell bestätigte das heute öffentlich und gestand zu, er könne Zypern verstehen. Ein hochaufgeladenes Problem, von dem nicht klar sei, wie es gelöst werden kann. Die deutsche Ratspräsidentschaft setzt derzeit noch auf Gespräche mit der Türkei. Außenminister Heiko Maas ließ heute aber auch erkennen, dass die Zeit für Dialog nicht unbegrenzt ist.
Wir haben jetzt noch ein diplomatisches Fenster bis zum Rat in dieser Woche und das wollen wir nutzen, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass es eine diplomatische Lösung gibt. Denn für diese Krise gibt es nur eine diplomatische Lösung.
Beim Sondergipfel am Donnerstag und Freitag werden sich also die Staats- und Regierungschefs mit der Frage beschäftigen, wie man Zypern die Zustimmung zu Sanktionen gegen Belarus abgewinnen kann. Möglicherweise muss die Opposition dort aber auch bis Oktober warten, bis zum nächsten regulären Rat der Außenminister.
If we are not able to do that, then I understand perfectly that our credibility is at stake.
Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, so der EU-Außenbeauftragte, steht unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spiel.
Soweit Bettina Klein. Klimaschutz, Umweltbewusstsein, Stichworte, die längst in allen Politikfeldern angekommen sind. Dabei mal mehr oder mal weniger ernst genommen. So schlägt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner jetzt bei ihren EU-Kollegen verbindliche Öko-Regeln vor und stößt damit auf Widerstände. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer macht im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft Vorschläge, so will er den Trans-Europa-Express wieder auf die Schienen bringen, in einer 2.0-Version, wie er sagt.
Der Trans-Europe-Express wurde von allen begrüßt. Zentraler Treiber für diesen Trans-Europe-Express ist ein digitales Buchungssystem, das der Europäer, egal in welchem Mitgliedsland er zu Hause ist, auf ein zentrales Buchungssystem greifen kann.
Soweit also der Blick nach vorne, der Blick zurück. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und deren Umweltschutzaspekten lohnt ebenfalls. Denn das Umweltbundesamt zieht eine positive Bilanz. Fast überall habe sich die Umwelt erholt, heißt es. Barbara Schmidt-Matan berichtet.
Die Erinnerung soll lebendig bleiben, in Bewegung sozusagen. Dazu passt ganz gut, dass Wintersportfreunde im Harz entlang des ehemaligen Grenzstreifens Skilaufen und zwischen Lübeck und Thüringen Radlerinnen unterwegs sind und dem sogenannten grünen Band folgen, vorbei an Flüssen, Seen und ausrangierten Wachtürmen. 30 Jahre deutsche Einheit sind nun für Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD Anlass, Bilanz zu ziehen, ob Ost und West auch beim Naturschutz zusammengewachsen sind.
Wer einmal sich kurz zurückerinnert, was war das Bild der Natur im Osten Deutschlands vor 30 Jahren, dann denkt man am ehesten an Waldsterben, an belastete Flüsse, an schlechte Luft.
Und die Atomkatastrophe von Tschernobyl, die nur Wochen später im Juni 1986 in der Bundesrepublik zur Gründung des Bundesumweltministeriums führte. Und in der DDR?
Ein ganz wesentlicher Impuls für mehr Naturschutz in ganz Deutschland, der kam mit dem Fall der Mauer. Das war zum einen durch die Umweltbewegung in der DDR und neben dem Drang nach Freiheit speiste sich die friedliche Revolution in der DDR eben auch aus dem Protest gegen Umweltschäden.
Heute steht etwa ein Drittel der Fläche in Deutschland unter Naturschutz. Das besondere Augenmerk der Umweltministerin liegt jedoch auf dem grünen Band mit Biotopen entlang der früheren innerdeutschen Grenze. 1200 bedrohte Tier- und Pflanzenarten leben dort. Als Teil der deutsch-deutschen Erinnerungskultur möchte Svenja Schulze diesen Ort dauerhaft geschützt wissen und den einstigen Grenzstreifen zum nationalen Naturmonument erklären. Eine entsprechende Abmachung unterzeichnete sie heute gemeinsam mit ihren Länderkolleginnen und Kollegen aus Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Nach 30 Jahren engagierter Naturschutzarbeit hat sich die ehemalige innerdeutsche Grenze von einem Todesstreifen zu einer wirklichen, echten Lebenslinie entwickelt. Und das Grüne Band erinnert uns einerseits an die jahrzehntelange Trennung und es steht andererseits auch für die Überwindung dieser Trennung.
Engagierte Bürgerinnen und Bürger können in Zukunft Ideen für die weitere Entwicklung des Grünen Bandes einreichen. Entsprechende finanzielle Mittel dafür stehen bereit, heißt es aus dem Bundesumweltministerium.
Barbara Schmidt-Matern berichtete aus Berlin. Auf Lebenszeit werden sie ernannt, die Richterinnen und Richter am Supreme Court in den USA. So kann ein jeder Präsident mit seinen Nominierungen die Entscheidungen des Gerichts über Jahre hinweg prägen. So wird auch Donald Trump jemanden aus seinem politischen Lager nominieren, die die Nachfolge der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg antreten soll. Denn das hat Trump zumindest schon mal schnell klar gemacht. Es soll wieder eine Frau sein. Thilo Kössler in Washington. Trump hat sich inzwischen auch in einem Fernsehinterview dazu geäußert. Wissen wir deshalb mehr?
Ja, also wir wissen, dass Donald Trump nicht den sehnlichsten Wunsch von Ruth Bader Ginsburg erfüllen wird, diese Richterstelle nicht zu besetzen, bevor ein neuer Präsident vereidigt ist. Donald Trump will die Nominierung seiner Kandidatin am Freitag oder am Samstag bekannt geben. Er hat damit einen heftigen Streit ausgelöst. Um es klar zu machen, rechtlich ist das einwandfrei. Der Präsident schlägt einen Kandidaten vor, der Senat stimmt ab und wenn es da eine Mehrheit gibt, dann ist das so korrekt. Aber die Demokraten sagen, der Posten ist so relevant, wir sollten abwarten, bis gewählt ist. Erst muss der Präsident gewählt werden, dann kann der neue Präsident die Nominierung vornehmen. Der Wählerwille sei bei diesem Posten eben auch relevant. Sie folgen damit der Argumentation der Republikaner, als es 2016 um die Wiederbesetzung eines vakanten Richterpostens ging. Die Republikaner haben damals 9 Monate lang den Kandidaten von Barack Obama verhindert. Sie haben selbst jede Anhörung unmöglich gemacht, mit dem Argument, es sei undemokratisch, diesen Posten vor der Präsidentschaftswahl zu besetzen. Obamas Kandidat Merrick Garland wurde dann tatsächlich verhindert. Erst als Donald Trump Präsident war, wurde die vakante Stelle mit Neil Gorsuch besetzt.
Jetzt gibt es noch keine offizielle Nominierung. Das soll also Ende der Woche kommen, sagen Sie. Aber gibt es eine Tendenz? Gibt es Namen, die gehandelt werden?
Es gibt Namen, die gehandelt werden. Bekannt sind etwa 3. Donald Trump hat vorhin von 4 Kandidaten gesprochen. Favoritin ist Amy Coney Barrett vom US-Berufungsgericht für den 7. Bezirk in Chicago. Sie gilt als äußerst konservativ. Sie ist in der religiösen Rechten verwurzelt. Sie gehört einer kleinen, etwas obskuren, wie die New York Times heute schreibt, katholischen Gruppierung namens People of Praise an. Sie kommt aus der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung. Und sie ist, auch was die Verfassung angeht, vertritt sie eine fundamentalistische Position. Sie nimmt die Verfassung ganz wörtlich. Sie ist eine sogenannte Originalistin. Das ist der Grund, weshalb natürlich die Demokraten hier auch das liberale Amerika, die liberale Rechtsprechung jetzt in Gefahr sehen.
Was würde eine Nominierung bedeuten für zum Beispiel auch Entscheidungen wie über Obamacare?
Ja, es geht um das jahrzehntealte Ziel einer konservativen Wende in der US-Rechtsprechung. Die Konservative haben jetzt schon die Mehrheit mit 5-4 im Supreme Court. Wenn Donald Trump es wirklich gelingt, seine Kandidatin durchzubringen, dann läge die Mehrheit bei 6 zu 3. Dann stünde, sagen die Demokraten, die gesamte liberale Rechtstradition der USA auf dem Prüfstand. Dann würde zum Beispiel bedeuten, sie hat sich schon festgelegt in einem Interview, sie würde Obamacare ablehnen. Obamacare steht im November zur Anhörung an. Dann würden 20 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren. Aber wichtig wird natürlich auch das Thema Abtreibung sein, denn die Abtreibungsgegner hier in den USA versuchen erneut, die Abtreibung in den Supreme Court zu bringen, zu einer erneuten Abstimmung um das Roe versus Wade-Verfahren und ein Gesetz von 1973 zu kippen. Also das würde wirklich eine Wende in der US Rechtsprechung bedeuten.
Und Trump würde sein Ziel erreichen.
Es geht um die Umwälzung der amerikanischen Justiz, sein wichtigstes politisches Ziel.
Thilo Kössler in Washington, vielen Dank. Und wir wollen für einen Moment in den USA bleiben. Dort mit einem Festakt feiern die Vereinten Nationen den 75. Jahrestag ihrer Gründung. Wegen der Corona-Pandemie geht das nur mit vorab aufgezeichneten Videobotschaften. Und wir sagen Happy Birthday, UN. Mit dem Kollegen Peter Mücke.
Klimawandel, wachsende Armut, die Verbreitung von Hass im Internet, wachsende Spannungen zwischen den Großmächten und die Corona-Pandemie.
Today we have a surplus of multilateral challenges and a deficit of multilateral solutions.
Heute haben wir multilaterale Herausforderungen im Überschuss, aber ein Defizit an multilateralen Lösungen, sagte Guterres beim Festakt zum 75. Jubiläum der Vereinten Nationen. Er forderte die Mitgliedstaaten zu einer effektiveren Zusammenarbeit mit Visionen und Ehrgeiz auf. In seiner Rede lobte der UN-Generalsekretär aber auch die Erfolge der Vereinten Nationen.
A third world war, which so many had feared, has been avoided. Never in modern history have we gone so many years without a military confrontation between the major powers?
Ein von vielen befürchteter Dritter Weltkrieg ist verhindert worden. Noch nie in der neueren Geschichte gab es so viele Jahre lang keine militärische Konfrontation zwischen den Großmächten. Darauf und auf ihren Kampf für Menschenrechte und gegen Krankheit und Hunger könnten die Mitgliedstaaten stolz sein. Insgesamt werden 180 Redner das Wort ergreifen, darunter viele Staats- und Regierungschefs, die meist Videobotschaften geschickt haben. Überraschend sprach am Morgen für die USA nicht wie angekündigt Präsident Trump, sondern lediglich die stellvertretende UN-Botschafterin. Die Videobotschaft von Bundeskanzlerin Merkel wird voraussichtlich am späten Abend deutscher Zeit eingespielt.
Der Bericht von Peter Mücke am Ende unserer Sendung. Bleibt mir noch auf unsere Kommentare hinzuweisen ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Dann auch unter anderem Thema die Kontroverse um die Supreme Court Nachbesetzung. Mein Name ist Mario Dubovicek und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.